NDR Kultur à la carte.
Eigentlich wollten wir den 70. Geburtstag im großen Stil begehen, aber damals grätschte die Corona-Pandemie dazwischen. Stilvoll gefeiert wurde trotzdem bloß eben ein bisschen kleiner. In diesem Jahr ist die NDR Radio Philharmonie 75 geworden und die ganze Spielzeit 25-26 steht im Zeichen dieses Jubiläums. In Hannover und auf NDR Kultur natürlich. Mit Konzerten, Gesprächen, Grußbotschaften, Videos und mit dieser Ausgabe von NDR Kultur à la carte. Herzlich willkommen, sagt Christiane Irrgang. Und zwar gleich zu vier Gästen. Aus Hannover sind Catherine Meyerskau, Sebastian Maas und Matthias Ilkenhans zugeschaltet. Bei mir in Hamburg sitzt Susanne Geuer. Hallo in die Runde.
Hallo.
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 Matthias Ilkenhans ist der Manager der NDR Radiophilharmonie. Der Cellist Sebastian Maas vertritt den künstlerischen Beirat und den Orchesternachwuchs. Susanne Geuer ist Klarinettistin und Mitglied des Medienvorstandes. Und Catherine Meyerskau, Violine, kümmert sich um den Freundeskreis. Und sie haben Musik mitgebracht, Meilensteine aus dem Repertoire der Radiophilharmonie. Wir haben also einiges vor heute. Und damit Sie eine Vorstellung von der Entwicklung dieses Orchesters bekommen, habe ich eine der ältesten Aufnahmen aus unserem Schallarchiv ausgegraben. Historisches Dokument, Polo aus den Siete Canciones Populares Españolas von Manuel de Falla in einer Orchesterfassung mit Rudolf Freise am Pult, der eigentliche Chef, Willi Steiner, spielte die Solovioline. Als diese Aufnahme entstanden ist, 1951, war noch keiner aus dieser Runde geboren und vor allem war das Orchester des Senders Hannover, wie es damals hieß, noch eine ganz andere Art Ensemble. Die ersten Radiokonzerte nach dem Krieg bestritt noch das Niedersächsische Sinfonieorchester. Aber das konnte den steigenden Bedarf an Musik im nordwestdeutschen Rundfunk nicht bewältigen, also musste ein eigenes Ensemble her. Mit anfangs 45 Musikern, und zwar Musikern, keinen Musikerinnen. Wie viele sind es heute, Matthias Ilkenhans?
Ja, wir sind heute 86 Musikerinnen und Musiker, wirklich aus aller Welt. Und haben uns natürlich weg vom reinen Produktionsorchester zu einem internationalen Sinfonieorchester entwickelt und spielen sehr, sehr viele Konzerte in Hannover, im Sendegebiet und in aller Welt.
Was zeichnet denn ein modernes Rundfunkorchester aus, das ihr ja spätestens seit Anfang der 90er Jahre seid?
Ja, ich finde unsere breite Aufstellung und trotzdem einen hohen Anspruch an allem, was wir tun. Natürlich sind wir in erster Linie ein Sinfonieorchester, haben aber auch eine Crossover-Sparte, machen sehr, sehr viel für Kinder und Jugendliche. Und sind ohnehin eigentlich sehr offen in alle Richtungen und Stile.
75 Jahre Radiophilharmonie, es gibt ja eine eigene Presseabteilung, die sich auch dieses Themas annimmt, aber eben auch den Medienvorstand, dem Sie angehören, Frau Geuer. Was haben Sie und Ihre Kolleginnen sich überlegt, um dieses Jubiläum auch da draußen in der Weltöffentlichkeit zu feiern?
Also der Medienvorstand hat sich damals so zusammengefunden in einer Zeit in der Corona-Pandemie, als sich die Bedingungen des Orchesters auch etwas geändert haben. Also wir haben ja eben noch nicht seit 75 Jahren die Situation, dass die Musik so weit durchs Internet und so weiter so verbreitet wird. Und jetzt haben wir eben einen YouTube-Kanal oder sind Teil des YouTube-Kanals ARD Klassik. Wir haben Social Media und der Medienvorstand sorgt dafür, dass es eine gute Kommunikation gibt, auch zwischen dem Orchester und allen Beteiligten, damit eben auch die Bedürfnisse von allen berücksichtigt sind. Also, dass es eben gute Bedingungen gibt für die Aufnahmen und dass wir eben nochmal gucken können, auch wie eben die Darstellung auch des Orchesters so funktioniert.
Sie haben eben schon den neuen YouTube-Kanal ARD Klassik angesprochen mit bereits über 300.000 Abonnenten. Das ist also ein gemeinsames Angebot aller ARD-Klangkörper. Aber die Radiophilharmonie hat ja auch zum einen eine interessante eigene Website. Sie ist präsent auf Facebook. Wie erreichen Sie konkret Zielgruppen, die nicht Ihr klassisches Abonnementspublikum sind?
Also es wird eben versucht, auch für den YouTube-Kanal interessante Stücke zu finden. Da werden eben viel mehr als noch früher auch Videos produziert. Also wir haben eigentlich vor der Corona-Pandemie selten eigene Videoproduktionen gehabt. Da war das eben hauptsächlich übers Radio. Und das, denke ich, trägt eben jetzt auch mehr dazu bei, dass wir da mit den anderen Klangkörpern auch in einer Reihe stehen.
Trotzdem, wir haben ja alle das Problem, die Leute, die sowieso Klassik mögen, die haben wir. Die haben wir im Konzertsaal und die haben wir auch am Radio. Aber wir wollen ja auch weitere Publikumskreise erreichen.
Also wir haben zum Beispiel ein Format, was jetzt, glaube ich, nur einmal im Jahr läuft oder maximal zweimal, Phil and Chill, wo wir genau die Gruppen ansprechen wollen, die im nicht klassikaffin sind, aber gerne Musik hören. Dann laden wir Künstler, Künstlerinnen ein, die deren Aufmerksamkeit schon haben und probieren, eine Veranstaltung zu generieren, in der beide Seiten, also die Orchester-Klassik-Seite, wenn man so will, und die Feierseite der jungen Menschen beide eine Rolle spielen.
Und kommen die auch wirklich oder freut sich nur die Klassikseite, dass es auch mal was anderes gibt?
Ich würde sagen, die kommen in Teilen wirklich. Also das ist natürlich immer eine Frage der Wahrnehmung, aber da sind schon also aus unserem Freundeskreis, jetzt aus dem Freundeskreis des Orchesters auch Leute gekommen, die gesagt haben, ist super mal so einen DJ zu erleben, und umgekehrt Leute, die wir da selten in unseren Konzerten haben, waren begeistert von Stücken, die wir eben aus dem Klassikerpatois präsentiert haben.
Und wir haben ja auch die Reihe Klassik Extra, wo es auch darum geht, eben die angesprochene Nähe auch mal, eben, dass es Interviews mit Dirigenten gibt, die dann auch die Musik erklären. Herr Wiedmann zum Beispiel ist ja auch einer, der das Publikum da mitnimmt in seine Musik, die oftmals eine Geschichte auch braucht, um der nahe zu kommen. Und da geht es eben darum, mit Moderationen und mit zusätzlichen Informationen eben auch nicht nur Kinder und Jugendliche zu erreichen, sondern Education heißt ja auch, dass man eben auch das Publikum mitnimmt, was sonst auch nicht gezwungenermaßen in die Konzerte kommt.
Thank you.
Der bekannteste von Gustav Holsts Planeten, Jupiter, hier musikalisch dargestellt von der NDR Radiophilharmonie und ihrem damaligen Chefdirigenten Andrew Manzi. Die Aufzeichnung von den Hannover Proms 2014 im Kuppelsaal ist mit über 850.000 Abrufen eines der erfolgreichsten Videos der NDR Radiophilharmonie im Internet. Kann man mit sowas eigentlich Geld verdienen, Matthias Ilkenhans?
Ja, Geld verdienen weniger, darum geht es uns auch nicht. Uns geht es darum, dass möglichst viele Leute uns mögen, wir möglichst viele Menschen mit unseren Angeboten erreichen. Und da ist natürlich heutzutage das Digitale, sei es YouTube oder eben auch Spotify oder Apple Music, ein zeitgemäßer Weg.
Also auf Spotify und Apple Music ist die Radiophilharmonie auch zu hören?
Ja, wir haben zum Beispiel auf Spotify eine Künstlerseite, die im Monat über 350.000 Hörerinnen hat, was wirklich eine ganze Menge ist. Und die meist downgeloadeten oder geklickten Videos kommen auf über 10 Millionen Abrufe.
Man könnte ja nun Programme gezielt so planen, dass sie möglichst erfolgreich sind. Im Konzertsaal, im Radio und eben auch im Internet. Welche Gedanken macht ihr euch darüber? Welche Rolle spielt dabei vielleicht auch der künstlerische Beirat der Radiophilharmonie, Sebastian Maas?
Ja, also wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass wir das in unsere Überlegungen auch einbeziehen sollten, wenn wir Vorschläge machen beim Management zum Beispiel. Aber Gott sei Dank gibt's da offene Ohren und manchmal auch die Bereitschaft, gewisse Risiken mit einzugehen. Im Endeffekt natürlich werden wir probieren, das gemeinschaftlich zu evaluieren und dann zu gucken, ob man in die Zukunft den einen oder anderen Weg verstärkt, vermehrt gehen sollte.
Aber es klang ja eben schon an, genauso wie die kleine Zauberflöte für Kinder nicht immer der große Renner bei Kindern ist, kann man nicht unbedingt darauf setzen, dass bestimmte Hits dann auch tatsächlich viral gehen, oder?
Ja, jein. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, wenn man ein bestimmtes Publikum anspricht und die Moldau im Gepäck hat, kann man da sicherer sein, dass das eine bestimmte Aufmerksamkeit dann nach sich zieht, als wenn man beispielsweise ein Stück von Jörg Wiedmann im Gepäck hat.
Also wie viel eklektisches Repertoire könnt und wollt ihr euch leisten, Matthias?
Ach, doch ganz viel. Wir sind ein Sinfonieorchester und nicht in erster Linie für die Quote zuständig. Klar geht es uns da auch um das Kulturelle und die große Kunst, für die wir ja da sind. Aber wenn da mal Dinge dabei sind, die ein Millionenpublikum erreichen, können wir uns ja freuen.
Wie positioniert sich der Medienvorstand dazu, Frau Geuer?
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass der Erfolg von Videos oder von Aufnahmen eigentlich auch gar nicht von vornherein ersichtlich ist. Also da geht es auch eben um Algorithmen von YouTube und Spotify, die wir da gar nicht beeinflussen können. Und oft sind es interessanterweise auch Namen. Also man könnte auch jemanden Berühmtes featuren, also indem man den einlädt, der dann eben weiter vorne ist auf YouTube beispielsweise und dann eben vielleicht so einen Weg bereitet, um da mehr Verbreitung zu finden. Und andersrum ist es so, dass man jetzt nicht sagen könnte, wir spielen jetzt die Moldau und auf einmal ist das der Quotenhit.
Wir wollen jetzt noch einen kleinen Blick auf die noch weniger Berühmten werfen. Herr Maas, Sie sind ja heute in zwei Funktionen hier. Sie vertreten auch die Josef-Joachim-Akademie und da wird in diesem Jahr ebenfalls angestoßen, nämlich auf 10 Jahre immerhin schon. Und ohne es zu wissen, hören wir ja immer mal wieder Mitglieder dieser Akademie im Radio.
Ja, genau. Also wir sind eine Akademie in Kooperation mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien hier in Hannover. Uns gibt es seit 2015 und die Idee dahinter war eben, den Orchesternachwuchs gewissermaßen ein bisschen früher schon an die Angel zu bekommen. Und deswegen bildet die Akademie 2 Jahre lang Stipendiatinnen aus und Stipendiaten, die eben bei uns quasi in den Orchesteralltag reinschnuppern, das Orchester kennenlernt und umgekehrt auch das Orchester eben potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen kann, die eventuell dann eben auch bei freien Stellen mitspielen und im besten Fall natürlich Stellen in unserem Orchester dann auch besetzen.
Und wie hat man sich das vorzustellen? Sie alle, die erfahrenen Orchestermitglieder, werden dann so eine Art Tutoren für die jüngeren Menschen?
Genau, da gibt es natürlich eine konkrete Zuordnung, aber im Großen und Ganzen sind die einzelnen Gruppen für die Auswahl und auch für die Betreuung zuständig. Und dann gibt es jeweils Mentoren in den Gruppen, die auch für Unterricht sorgen und die Kammermusikunterricht geben. Es gibt eine Kammermusik-Matinee mit Stipendiatinnen und Stipendiaten der Akademie. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wir im Gegensatz zu anderen Akademien eine Ausbildung für über 2 Jahre anbieten, was, glaube ich, einfach von der Dauer ein bisschen effizienter ist. Man hat dann ein bisschen mehr Zeit, sich einzugewöhnen und auch das Repertoire kann ein bisschen langsamer gelernt werden, als es, glaube ich, bei einjährigen Stipendien der Fall ist.
Sich langsam eingewöhnen und Repertoire lernen, das gilt natürlich auch für den Publikumsnachwuchs. Und auch da engagiert sich die Radiophilharmonie ja schon seit vielen Jahren. Das Zwergenabo zum Beispiel feiert in dieser Spielzeit seinen 20. Geburtstag mit 5 Konzerten Ende Mai und natürlich wieder mit Susanne Grünig und Frau Muse. Aber das ist ja nicht das einzige Education-Angebot. Und ich glaube, dazu kannst du einiges erzählen, Catherine.
Wir, die Musiker der, Radio-Familie, gehen gerne in Schulen. Und ich mache das seit ein paar Jahren jetzt mit meinem Kollegen Stefan Schulz an Trompete. Und Geige und Trompete, könnte man sagen, ist nicht so eine ideale Kombi. Aber das klappt sehr gut zwischen uns. Und wir bringen unser eigenes Programm und Repertoire mit und Ideen, wie wir die junge eventuell Nachwuchs oder Konzertgoer, könnte man nennen, inspirieren und irgendwie ein bisschen Feuer im Bauch hinterherlassen für klassische Musik beziehungsweise für unseren Beruf. Und das ist oft sehr spannend, die Fragen, die auf uns zukommen, wie viel verdienst du? Und wir sagen ja nicht wie Fußballer und so weiter. Wie viel übst du? Und solche Dinge. Ne? Und das ist sehr schön, diese persönliche Nähe, die man hat mit diesem kleinen Seelen. Ne? Und das ist sehr intensiv, aber wir machen das mit sehr viel Freude.
75 Jahre NDR Radiophilharmonie ist heute das Thema in NDR Kultur à la carte und dabei wollen wir natürlich auch einige Chefdirigenten der letzten Jahrzehnte würdigen. Der Norweger Eivind Gullberg-Jensen stand von 2009 bis 2014 an der Spitze des Orchesters und hat sich, wenig überraschend, gern auch dem nordischen Repertoire gewidmet. Thank you. Klassik-Hit, Anitras Tanz aus der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg. Eivind Gülberg-Jensen dirigierte die NDR-Radiophilharmonie. Im Mai 1950 wurde das Orchester gegründet, deshalb feiern wir in dieser Saison seinen 75. Geburtstag und wir hoffen natürlich alle, dass es auch noch einen 80. oder gar 100. Geburtstag geben möge. Aber es fehlt überall an Geld und es gibt immer wieder Kritik am Rundfunkbeitrag. Die Bundesländer sind also auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und 14 Länder haben die ARD und Deutschlandradio in einer sogenannten Protokollnotiz zum Reformstaatsvertrag aufgefordert zu prüfen, ob sich die Zahl der insgesamt 20 Orchester, Chöre und Big Bands reduzieren lasse. Ein gemeinsames Konzept zur Zukunftsperspektive solle erarbeitet werden, wurde gefordert. Bisher haben allerdings Hamburg und Niedersachsen gesagt, sie hielten das für kontraproduktiv in der derzeitigen Diskussion, unter anderem, weil durch den Reformstaatsvertrag ja gerade der regionale Auftrag der ARD stärker betont werden soll. Die Stellungnahme von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein steht also noch aus. Das heißt, die Orchestermanager sollen sich grundsätzlich auf jeden Fall an einen Tisch setzen, also auch Matthias Ilpenhans von der Radiophilharmonie. Hast du Verständnis für diesen Auftrag, Matthias?
Verständnis habe ich schon, weil natürlich dieser Auftrag, den wir haben, auch hinterfragt werden darf. Ich finde die Diskussion völlig legitim, aber es ist ja auch sehr vorhersehbar, wie ich dazu stehe. Ich finde natürlich, dass diese 20 Ensembles ein weltweit einzigartiger Reichtum ist und nicht im Sinne von Überfluss, sondern im Sinne von Qualität und kulturellem Reichtum, den man natürlich erhalten sollte. Ich glaube, die Zahl stimmt natürlich nicht. Ich habe sie nicht genau im Kopf, aber der Anteil der Orchester am Rundfunkbeitrag ist denkbar gering und ich glaube, es würde niemandem besser gehen, wenn es uns nicht mehr gäbe.
Also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat für das Jahr 2022 den Gesamtaufwand für alle ARD-Klangkörper mit ungefähr 203 Millionen Euro beziffert. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Zahl, die erschreckend hoch klingt.
Ja, aber wenn man sie im Verhältnis zu den Gesamtgebühren setzt, sind das pro Person, glaube ich, 23, 25 Cent im Monat. Ich glaube natürlich, dass das Angebot in jedem Falle wert ist.
Der ehemalige NDR-Chor ist ja schon zum Vokalensemble gesund geschrumpft worden, ohne dabei an Qualität einzubüßen, muss man immerhin sagen. Aber die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel die Radiophilharmonie zu einem Kammerorchester oder zu einem alten Musikensemble reduziert werden müsste, was sagt ihr Musikerinnen und Musiker dazu?
Es würde niemandem was bringen, weder der Qualität noch der norddeutschen Fläche, zu allerletzt Hannover. Und ich glaube, das, was Matthias Ilkenhans gerade gesagt hat, ist ja völlig richtig. Also bei minimal weniger Kosten, die man vielleicht einsparen würde, hätte man einen unglaublichen Verlust an Reichtum, an Vielseitigkeit und damit an kulturellem Export aus unserem Funkhaus, aus unseren Konzertsälen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie Sinn der Sache sein kann und sollte.
Das sagt der Cellist Sebastian Maas. Frau Geuer, aus Ihrer Sicht, wofür steht die NDR-Radiophilharmonie? Was macht sie so einzigartig und unverzichtbar?
Also zunächst mal eben ein hochklassiges Orchester, was sich eben auch über diese 75 Jahre, die wir ja jetzt feiern, stark entwickelt hat. Eben von einem Ensemble, was eigentlich selten Sinfoniekonzerte gespielt hat, dazu, dass wir eben fast jede Woche eben ein neues Sinfonieprogramm präsentieren. Aber eben anders als vielleicht andere Rundfunkorchester auch durchaus gemischtes Repertoire. Also eben, dass wir auch auf hohem Niveau die Freistil-Reihe bespielen mit Filmmusik, mit Crossover-Projekten. Dann eine hervorragende Barock-Reihe eben auch haben und eben durchaus andere Formate eben auch noch.
Und Frage an alle, was wollt ihr tun, um eure Stellung noch weiter zu festigen? Einiges haben wir ja schon angesprochen.
Ich finde, dass wir von der Grundausrichtung gut aufgestellt sind in der Vielseitigkeit, die wir anbieten. Und ich glaube, wir müssen immer wach bleiben und immer schauen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt und verändert, auf das veränderte Freizeitangebot eingehen, auf die Leute zugehen, in die Stadt gehen und nicht im Elfenbeinturm bleiben. Und ich glaube, das machen wir schon ganz gut und das müssen wir auf jeden Fall beibehalten, um unseren Wert eben auch in der Gesellschaft zu zeigen.
Thank you.
Eine der vielen Aufnahmen des Orchesters, die auf CD erschienen sind, damals noch in der sogenannten Klassik-Edition des NDR Classic Clubs. Edward Elgars Enigma-Variationen, und das war die bekannteste von ihnen, Nimrod. Die NDR Radiophilharmonie spielte unter der Leitung von A.G. Uhe, der von 1998 bis 2009 Chefdirigent war. Und wenn Sie jetzt glauben, dass hier vier ergriffene Menschen die ganze Zeit der Musik andächtig lauschen würden, dann irren Sie sich gewaltig, denn die tollsten Gespräche finden eigentlich hier hinter den Kulissen statt. Es ist sehr schade, dass wir die nicht gleichzeitig auch senden können, aber daraus machen wir eines Tages noch eine andere Sendung. NDR Radio Philharmonie hinter den Kulissen. So oder so hat das Orchester viele Fans, hoffentlich noch viel mehr, als wir wissen oder vermuten. Und sie hat auch Freunde. Darüber kann die Geigerin Catherine Myersko uns etwas erzählen. Sag doch bitte erstmal, Catherine, was hat dich überhaupt zu deinem Engagement für den Freundeskreis des Orchesters bewogen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich noch nie beantwortet. Ich glaube tatsächlich, diese Nähe zwischen Publikum und Musiker oder Bühne, könnte man das nennen, hat mich immer interessiert. Und unsere Freunde sind tatsächlich Freunde, aber auch in unser Publikum. Und Sie haben gerade von hinter den Kulissen gesprochen, und das ist das Schöne, wenn man in dem Freundeskreis eintritt, dass man tatsächlich einen Blick hinter den Kulissen hat oder bekommt. Wir bieten sehr viel an in diese Richtung. Und das schafft eine Nähe zu uns, zu dem Musiker, aber auch eine Nähe von dem Musiker zu den Freunden oder beziehungsweise zu unserem Publikum. Und das schätzen wir, kann ich schon für meine Kollegen, glaube ich, sprechen, sehr.
Was sind das denn für Menschen, die diese Angebote annehmen?
Ganz gemischt. Wir haben von Arzt und Schulleiter und im Rente, nicht im Rente, alt, mittel, ich würde sagen nicht ganz jung, aber wir arbeiten dran. Und die haben eine gemeinsame Leidenschaft, und das ist die Musik und auch musizieren, würde ich sagen auch. Viele sind Laienmusiker auch oder haben mal musiziert und dann einen anderen Job genommen.
Diese Menschen treten ja einem Förderverein bei und zahlen dafür 80 Euro pro Jahr, Paare 120 Euro, aber sie kriegen auch eine Menge geboten.
Ganz genau, Exklusivität ist unser Hashtag, würde ich sagen. Wir haben ein Meet and Greet einmal im Jahr, wo die Musiker mit den Freunden so einen Wein trinken, ein bisschen essen und so weiter. Wir haben aber auch so individual so Meet and Greets, wo einer vom Orchester oder von hinter der Bühne, so vom Büroebene oder vom Notenarchiv, trifft mit den Freunden und spricht für eine halbe Stunde auf dem Couch sozusagen. Ein bisschen entspannte Atmosphäre. Und dann, wir haben auch Probenbesuche, wo die Freunde in Proben reinhören dürfen, entweder vom Publikum Seite oder auch auf der Bühne. Wir haben unsere sogenannte Hörerlebnisplätze, und die Freunde bewerben sich dafür, und dann, wenn die Glück haben, kriegen die einen Platz, und dann die sitzen neben zweiten Horn oder Kontrabass oder Pauke oder neben mir tatsächlich.
Susanne Geuer nickt auch gerade schon ganz verständnisinnig. Wie ist das? Man ist zwar Mikrofone gewöhnt, die ständig jeden Ton aufnehmen, aber wenn dann auch noch ein Fremder neben einem sitzt und einem ständig auf die Finger schaut, kann man dann noch ganz konzentriert arbeiten?
Ja, konzentriert arbeiten auf jeden Fall. Es ist auch manchmal spannend, wenn man sich überlegt, sich vorstellt, wie ist das jetzt bei jemandem, der das gar nicht so kennt, sich mal rein zu versetzen in die Situation. Ja, hat das nicht jeden Tag und so wie wir, sondern kann das jetzt einmal so erleben. Und die Situation ist auch manchmal so, dass wir dann den Freunden, also gerade bei meiner Position, oft vor den Blechbläsern, sagen wir hier, ihr könnt hier ein paar Oropax haben. Da sagen die, wir brauchen noch keine Oropax, wir wollen hier die Musik hören. Aber wenn dann die Probe losgeht, dann merken sie manchmal, wovon wir da sprechen.
Einer, der für solche Experimente und überhaupt für jede Art von Musikvermittlung immer sehr zu haben war, ist Andrew Manzi, der ehemalige Chefdirigent. Catherine, du hast dir Musik von ihm gewünscht.
Genau, 39. Symphonie von Mozart, und das für uns Geigen ist tatsächlich ein bisschen eine Hass-Liebe-Beziehung, weil die Probespiele, die wir alle machen, um ins Orchester reinzukommen, hat immer Probespielstellen, die sind so ausgesuchte Stellen von Orchesterstücken, und eine Stelle, die fast immer vorkommt, ist von dieser Symphonie, von dem vierten Satz. Und das ist ziemlich schwer, weil das ist sehr delikat, halt Mozart, aber muss auch lustig und charaktervoll und bla bla bla. Und ich habe in meiner ersten Probe, nachdem ich das Probespiel hier gewonnen habe, tatsächlich diese Symphonie gespielt und diesem Satz und diese Stelle und unter Andrew Manzi. Und das war für mich ein bisschen wie in den Sternen geschrieben, weil das war sowieso eine tolle erste Probe für mich. Ich habe sofort gespürt, wie die Musiker so gerne musizieren. Und das war mir am wichtigsten, wenn ich im Orchester für möglichst 30 Jahre sitze. Deswegen habe ich dieses Stück ausgesucht.
Die vier letzten Mozart-Sinfonien hat die NDR Radiophilharmonie zusammen mit Andrew Manzi eingespielt und 2019 und 2021 beim Label Pentatone veröffentlicht. Das war der letzte Satz aus der Sinfonie Nummer 39, S-Dur. With the best played and the best recorded, urteilte das BBC Music Magazine, also eine der am besten gespielten und am besten aufgenommenen Interpretationen dieses Werks. Also ihr seid schon ein ziemlich tolles Orchester, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und heute Abend geht die Geburtstagsparty los mit einer Uraufführung und einem Werk, das Freude, Hoffnung, Freiheit und Toleranz auf einzigartige Weise feiert.
Ja, wir spielen heute Abend neben der Uraufführung von Johannes Schachtner, Artefakt für Orchester, natürlich würde ich fast sagen die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zusammen mit den tollen Kolleginnen vom NDR Vokalensemble und vom WDR Rundfunkchor. Und unter anderem im Quartett Matthias Görner, unser Artist in Residence in dieser Saison. Und ja, das wird sicherlich ein großes Erlebnis für alle, die dabei sind.
Das ist das erste Mal, dass ihr einen Residenzkünstler habt, ne?
Ja, es ist das erste Mal und geht auf eine Künstlerfreundschaft zwischen unserem aktuellen Chefdirigenten Stanislav Koschanowski mit Matthias Görner zurück. Die hatten so viele Ideen, dass sie mehr als 2 Konzerte dafür brauchten. Und jetzt haben wir einen großartigen Künstler in unserer Jubiläumssaison als Artist in Residence.
Und nicht nur eine Uraufführung, eine hast du ja gerade erwähnt, sondern es gibt auch noch 2 weitere von Olga Rajewa und Thorsten Enke, die eigens für das 75-jährige Jubiläum der Radiophilharmonie geschrieben wurden. Ihr Orchestermusiker, seid ihr begeistert, wenn es heißt, es gibt jetzt ganz neue Musik auf den Notenpulten?
Also auf alle Fälle sind wir erstmal neugierig und inspiriert, dann meistens auch immer. Und Thorsten Enke kennen wir hier in Hannover schon sehr lange, hat auch teilweise als Cellist bei uns mitgespielt. Also ist ein, würde ich sagen, Freund des Orchesters. Und auf die anderen Werke sind wir einfach auch gespannt. Ich persönlich finde das ein ganz wichtiger Auftrag auch, den die Rundfunk-Sinfonieorchester in Deutschland haben. Insofern also genau der richtige Anlass, um neue Werke auch zu beauftragen.
Ja, gut, dass Sie das nochmal erwähnen, Herr Maas. Und wo Sie sowieso gerade am Mikrofon sind, die Akademisten der Josef-Joachim-Akademie, die werden sicherlich auch in irgendeiner Weise im Festprogramm auftauchen.
Wir haben vor allen Dingen vor, ein großes Akademiefest zu machen anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Akademie. Aber wir planen darüber hinaus auch ein Alumni-Treffen zu machen während des Tschaikowski- und Schumann-Festivals.
Und heute in einer Woche gibt es ein Erlebnis, das ich glaube, das gesamte hannoversche Publikum sehr schätzt. Schon seit 2014, als die erste Ausgabe der Hannover Proms stattgefunden hat. Susanne Geuer, mögen Sie ein bisschen dazu erzählen?
Die Hannover Proms geht ja zurück auf Andrew Manzi, der den Kuppelsaal zur Royal Albert Hall umgewandelt hat und die Idee nach Hannover gebracht hat, die ja eben mit der Last Night of the Proms in London existiert. Wo es ja darum geht, kleine Häppchen von Musik, also eben nicht die große Sinfonie, die es sonst immer gibt im Programm, sondern kleinere Stücke fürs Publikum mit Moderation zu präsentieren.
Und in diesem Jahr gibt es auch noch ein Debüt eines Moderators, Jared Dibaba, bekannt aus dem Fernsehen und von NDR Kultur Extra. So, und alle Eingeweihten, zumindest aus dieser Runde, werden merken, dass wir bisher eins ausgelassen haben, nämlich eigentlich das Herzstück dieser Geburtstagsfeierlichkeiten.
Ja, also wir haben ja dann schon eine Tradition angefangen. Kurz vor Corona 2019 haben wir Beethoven gefeiert mit allen Sinfonien und Klavierkonzerten. Wir hatten ein Brahms-Festival und nun hatte Stanislav Koschanowski die Idee zu einem Schumann-Tschaikowski-Festival. Tschaikowski war ein großer Verehrer von Schumann und hielt ihn wirklich für den größten aller lebenden oder nicht mehr lebenden Komponisten dann irgendwann. Diese Verbindung herzustellen und auch diese deutsch-russische Kulturgeschichte in diesem Zuge zu beleuchten, das fanden wir eine sehr spannende Idee. Und die wird in 6 Konzerten im Februar 2026 beleuchtet und da freuen wir uns drauf.
Und 4 dieser Orchesterkonzerte wird Chefdirigent Stanislav Koschanowski persönlich dirigieren. Hier kommt schon mal ein Vorgeschmack.
Thank you.
Mit dem neuen Chefdirigenten Stanislav Kochanowski hat die NDR Radiophilharmonie schon viel russisches Repertoire erarbeitet. Und dies gehört auch dazu, das Scherzo aus der kaum bekannten dritten Orchestersuite von Peter Tschaikowski. Auch zu hören auf der ersten gemeinsamen CD von Dirigent und Orchester, die im März erschienen ist. Wer von euch hat dabei mitgespielt und wie war's?
Na, die CD, haben wir gerade besprochen, hat Sebastian und ich mitgemacht. Susanne noch nicht, aber auf Tournee schon. Und wir haben gerade besprochen, wie schwer genau dieser Satz ist, weil der Eins ist quasi nie, wo man denkt. Und wir haben gerade diskutiert, wie wir das selber gemacht haben und irgendwie gelacht und das verglichen mit Everest. Aber das, wir mögen einfach Herausforderungen.
Eine Musiker. Gletscherspalten mussten überwunden werden.
Genau. Ja.
Also zwei meiner Gästinnen in der Kultur à la carte waren heute mit Eispickeln und Steigeisen dabei. Catherine Meyerskow, Violine und Sebastian Maas, Cello. Außerdem sind noch ihr Chef dabei, der Orchestermanager Matthias Ilkenhans und die Klarinettistin Susanne Geuer. Wir haben heute ein paar Schlaglichter auf das Jubiläum der Radiophilharmonie geworfen. Und zum Abschluss dürft ihr bitte alle noch einen Wunsch oder Glückwunsch zum 75. Geburtstag aussprechen. Frau Geuer vielleicht als Erste.
Also ich wünsche der Radiophilharmonie auf jeden Fall ganz viel schöne Musik und tolle Kollegen weiterhin, vielleicht neue Kollegen, dass die Stimmung so bleibt, wie sie ist.
Herr Maas?
Ja, ich wünsche der Radiophilharmonie, ist vielleicht komisch anlässlich eines 75-jährigen Geburtstags, aber die Jugendlichkeit und dass es einfach das Orchester sich so erhalten soll, wie es ist, nämlich frisch und jugendlich und neugierig und dynamisch auch in jeder Hinsicht.
Eins von den jugendlich dynamischen Mitgliedern, Catherine?
Ganz, danke. ja, ähnlich zu Frau Goyer, zu Susanne. Ich wünsche meinem Orchester alles Gute und vor allem, dass wir diese tolle Atmosphäre, die wir bei der Arbeit schon haben, behalten.
Und jetzt noch die Management-Ebene, Matthias.
Ja, ich wünsche mir für mich und für das Orchester, dass ich im Jahre 2050 das 100. Jubiläum feiere, dann 82-jährig und vielleicht sogar eine Ehrenkarte bekomme.
Ich bin Christiane Irrgang und als Redakteurin bei NDR Kultur für die Radiophilharmonie zuständig. Deshalb wünsche ich mir natürlich, genau das noch möglichst lange bleiben zu dürfen, allerdings bitte nicht, bis sie 100 Jahre alt wird. Und ich freue mich auf die Saisoneröffnung mit Beethovens 9. heute Abend im Kuppelsaal und ab 20 Uhr auch live bei uns im Radio und im Stream. Hoffentlich sind Sie alle mit dabei und feiern mit uns.